Auf der neuen Schule ein Jahr später lernte ich Vince kennen, mit seinen vollen Lippen, dem blondlockigen Haar und Sommersprossen. Der erste Mensch, der mich jemals zu sich eingeladen hat. Wir spielten Monopoly und aßen Pizza. Ich mochte die Engel im Deckenstuck des Wohnzimmers seiner Eltern. Er flog mit uns nach Kriskalisse, wo wir heimlich Mentholzigaretten rauchten, versteckt in dem Skelett eines der vielen Gebäude, mit denen das Mittelmeer zu der Zeit zugebaut wurde. Vince behauptete irgendwann, sein Vater habe den Playboy abonniert, weil er die Artikel lese, und verwies auf Interviews mit Madonna und Muhammad Ali. Die Bilder im Playboy erzeugten in mir das Bedürfnis, sie aufzuessen. Bei einer der Jubiläumsausgaben konnte ich nicht mehr an mich halten und riss die Seiten heraus und stopfte sie in meinen Mund. »Warum gerade die Jubiläumsausgabe?« fragte Vince. »Warum musst du die Sammlerstücke kaputt machen?« Ich spuckte das Papier wieder aus und wir versuchten, die Seiten mit einem Bügeleisen zu glätten. Die Lust wurde immer weniger stillbar, je länger ich die Bilder betrachtete. Ich wusste nicht, wohin mit ihr. Warf mich aufs Bett, presste die Hände auf meinen Bauch. Überall begann ich Linien aufzuspüren. Baumblätter im Stadtwald, die Rundungen unseres alten bordeauxroten Ledersofas. An die Badezimmertür gelehnt, führte ich zunächst ungewohnte Berührungen an meinem Penis aus. Und wenn jemand jemals dafür gesorgt hat, dass die schönsten Seiten in der größten Sammlung der Stadt verklebten, dann war das nicht Vins Vater. Bevor ich aus dem Badezimmer trat, stopfte ich das Magazin in meinen Hosenbund und zog den Pullover drüber, um unentdeckt am Wohnzimmer vorbei in mein Zimmer zu gelangen. Letztendlich kam der Tag, an dem ich auf dem Weg vom Bad in mein Zimmer einen Ruf aus dem Wohnzimmer hörte. »Was versteckst du da eigentlich immer unter deinem Pullover?«, fragte Mutter mich und biss einen Kürbiskern auf, dessen leere Hülsen sie jetzt in eine Schüssel fallen ließ. Der Playboy lag auf der großmütterlichen Zierdecke unseres Wohnzimmertisches zwischen aufgebissenen Kürbiskernhülsen und Gläsern mit nassem Schwarztee im Satz. Das war einer der blasphemischsten Augenblicke meiner Kindheit. Und die Klebrigkeit dieser neu entdeckten weißen Flüssigkeit war das Maß meiner Scham. Meine Mutter sagte, »Du bist zwar noch etwas jung dafür, aber warum glaubst du, dass wir ein Problem damit haben, wenn du den Playboy liest?« Ich schaute auf den Boden. Dass ich von Lesen sprach, gab mir ein wenig Würde zurück. »Schlimmer ist, dass du etwas vor uns verschweigen möchtest. In einer Familie existieren keine Geheimnisse. Zwischen Eltern und Kind gibt es erst recht keine. Nur nach außen dürfen die Geschichten der Familie nicht dringen.« Zum Abendbrot gab es Toast aus dem Sandwichmaker mit Sujuk und Käse. Den Playboy durfte ich behalten. Das Magazin lag unter dem Küchentisch und ich hielt es mit einem meiner strumpfsockigen Füße fest, als wollte ich verhindern, dass es wegläuft, während wir schmatzten und die Krümel des gerösteten Toastbrots auf den Teller rieselten. Vor dem zweifachen Fall meines Vaters geriet ich in eine Schlägerei. Es war Frühling, aber warm wie im Spätsommer. Das Schuljahr, das erste auf dem Gymnasium, war fast vorbei. Ich war 13 Jahre alt. Die kühle Luft des Treppenhauses beruhigte die Schwellung in meinem Gesicht ein wenig. Das Ziehen der Haut spürte ich weniger. Stattdessen begann ein Pochen, das ich aber nicht unangenehm fand. Ich stieg langsam die Treppen hoch. Vor der Haustür hörte ich die Geräusche aus der Küche. Das Rauschen der Dunstabzugshaube, Gepolter mit Töpfen, Geschirr. Vater öffnete die Tür, ein Küchentuch in der Hand. Er schien in bester Laune zu sein, wie meistens, wenn er kochte. Er sah mich an, erkannte sofort, was passiert war, sagte nichts, sondern ließ mich rein und rief mit alberner Stimme in die Küche. »Komm und sieh nur! Dein Sohn hat sich geprügelt!« Und dann begannen die Verhöre. Wahrscheinlich hatte mein Vater das auch nicht erwartet. Meine Mutter verlor die Nerven. Sie fluchte, sie tobte, sie beschuldigte mich. Auf dem Verhörstuhl in der Küche legte ich mein Geständnis ab. Ich erzählte alles, genau wie es geschehen war. Mein Spaziergang, mein alter Freund und seine Jungs, wie ich die Kassiererin in der Kaufhalle bat, mir zu helfen, sie mich aber rauswarf, wohl wissend, dass ich verprügelt werden würde. Mein Versuch, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen, die leeren Straßen. Mein Geständnis überzeugte Mutter nicht. Ich musste schuldig sein. Was hast du getan? Nichts. Niemand wird aus dem Nichts geschlagen. Doch? Nein. Was hast du getan? Nichts. Irgendwas müsse ich getan haben. Irgendwie auf mich aufmerksam gemacht, durch meinen Auftritt provoziert haben. Weshalb würden andere Kinder nicht verprügelt werden, sondern ich? Dafür müsste es einen Grund geben. Und dieser könne nur bei mir liegen. Jeder trage die Verantwortung für sich selbst. Aber es sei ihr Fehler, ihr mütterliches Versagen gewesen, dass sie mich dies nicht habe lehren können. Auch griff sie meinen Vater an, der auf dem Flur stehend das Küchentuch knetete. Ich hätte keine Vorbilder. Alles, was ich zu sehen bekäme, sei Gewalt im Fernsehen. Das sei nicht meine Schuld, dass ich so ohne gute Gesellschaft aufwachsen müsse. Wären wir in der Türkei, hätte meine Mutter das fehlende soziale Leben meines Vaters für mich kompensieren können. Aber hier? Sie fasste sich mit beiden Händen an den Kopf, als wollte sie sich die Haare ausreißen. Hier könne sie das nicht. Deutsch sei nicht ihre Muttersprache. Deshalb unterschätzten sie die Deutschen, sahen auf sie herab. Und die Türken nahmen ihr neidvoll ihren Abschluss übel, ihre städtische Herkunft. Wie sollte ich, ihr Sohn, hier lernen, was ein soziales Leben sei? Was Gesellschaft heiße? Wie kultivierte Menschen miteinander umgingen? Wie sollte ich all das lernen, wenn alles, was ich zu sehen bekäme, ein abwesender, aggressiver Vater, eine isolierte Mutter und das Fernsehen seien? Diese Selbstbeschuldigungen meiner Mutter schmerzten mich noch mehr als die Vorwürfe, die sie mir machte. Ich entgegnete nur, dass das alles nichts miteinander zu tun habe, dass jeder überfallen werden könne, egal wo er herkomme und wie kultiviert er sei. »Verflucht nochmal«, schrie sie, »warum begreifst du nicht? Ein kultivierter Mensch sei vernunftgeleitet und wisse, wie er sich zu verhalten, wo er sich zu befinden habe, und erkenne rechtzeitig, wann er Maßnahmen ergreifen müsse, um Schäden abzuwenden. Deshalb stehe das Urteil fest. Ich sei schuldig. Ich allein hätte zu verantworten, dass ich durch meine Art auf mich aufmerksam gemacht und mich in diese inakzeptable Lage gebracht hätte. Und es stehe auch fest, sie sei schuldig, dass ich schuldig sei. Sie müsse sich dafür verantworten, dass sie ihre Degradierung infolge der Aufgabe ihrer Karriere als Biologin und der Migration nach Deutschland nicht habe vorhersehen können. Und schlimmer, sie habe die Auswirkungen auf ihr zukünftiges Kind nicht antizipiert. Deshalb sei sie schuldig. Als Mutter sich ihrem Schluchzen hingab, setzte ich mich mit meinem Walkman ins Bad, dem ruhigsten Ort in der Wohnung. Erst schloss ich ab, doch Mutter hämmerte gegen die Tür, sagte, ich werde mich jetzt nicht im Bad einschließen. Ich ließ sie dann offen, setzte die Kopfhörer auf. Ich hörte den Rap von Kartell rauf und runter, und an jenem Abend half mir die Musik, meine Wut zu zügeln. Trotz Musik stand ich immer wieder vom Badewannenrand auf und lief in dem kleinen Badezimmer auf und ab. Trotz Musik boxte ich ein oder zweimal mit der Faust gegen die Wandfliesen, bis der Schmerz in meinen Handknöcheln etwas in mir löste. Es war nach einem dieser Schläge gegen die Wand, dass mich der Blick meines Vaters traf, der gerade die Wohnungstür öffnete, die Lederjacke übergezogen und die graue Schiebermütze aus Leder aufgesetzt, für einen Spaziergang vermutlich, raus aus dieser Hölle, in der aus der Küche die Lamenti meiner Mutter durchs Haus halten und sich im Badezimmer ein 13-Jähriger die Fäuste an den Wandfliesen wundschlug. Das war einer der wenigen Momente, abgespeichert in meinem Gedächtnis, in dem Vater mir vor seinem Fall tief und wortlos in die Augen sah. Vater, dessen Geschichte ausgelöst von der Pest in Bagdad, ihn in dieses Land, in diese verschwiegene Stadt, in diese Familie mit dem Klang eines Friedhofs getragen hatte, Totenstille, unterbrochen von Klageschreien. Vielleicht trugen Vater und ich die Folgen derselben Pest in den Augen, und der Schmerz in meinen Handknöcheln hatte wenig mit den Fliesen, auf die zarte braune Blümchen gemalt waren, zu tun. Und vielleicht gab es damals dafür keine Worte, nur diesen enttäuschten Blick. Nicht enttäuscht von mir, nicht die Enttäuschung eines Vaters von seinem Sohn, sondern davon, dass auch ich, der Sohn, noch in derselben Scheiße saß wie er, der Vater. Die Erkenntnis, dass es kein Entkommen gab aus dieser Falle, nicht für ihn, nicht für mich. Dass der ganze Scheißweg von Bagdad bis hierher nicht ausgereicht hatte, um die Pest loszuwerden. Dass der Fluch noch galt. Vater war nicht in die Fußstapfen meines Großvaters getreten, auch nicht in die seines Großvaters Yasin, sondern in die seines Urgroßvaters, Seyyid Ali, der Bagdad verlassen und nach Mardin gekommen war. Vater war wie Seyyid Ali ein Verlassender, und alle Abreisenden gehen unverstanden. Und nun stand ich hier vor ihm, auch unverstanden, furchtlos, mit der Sehnsucht zu gehen, jederzeit, egal wohin. Und das hatte nichts mit der Prügelei zu tun. Irgendwann an diesem Abend kam Vater zurück und nahm mich mit. Vielleicht waren es wenige Minuten, seitdem er die Wohnung verlassen hatte. Er war auf die Straße getreten, hatte es sich anders überlegt, war die 3 Stockwerke wieder hochgelaufen, hatte die Tür aufgeschlossen und mir gesagt, dass ich mit ihm mitkommen solle. Oder es war, nachdem wir bei der Polizei gewesen waren, wo Vater mich hinbrachte, weil Mutter darauf bestand. In der Polizeiinspektion Ost am Welfenplatz saß ein Polizist in grüner Uniform vor einem großen Röhrenbildschirm und tippte in einen Computer meine Beschreibung des Tathergangs ein. Nach der Vernehmung musste Vater mich ins Krankenhaus fahren, um die Körperverletzung dokumentieren zu lassen. Der Arzt tastete meine Nase ab, sie war nicht gebrochen. Er erkannte auch, wie niedergeschlagen ich war und sagte, ich solle es nicht so eng sehen. Es sei nicht schön, aber solche Dinge passierten in der Jugend. Ich nickte ihm zu. Seine Worte, die eines freundlichen Außenstehenden, eines Mannes, der nicht in der Scheiße saß, nicht so wie mein Vater und ich, und auch meine Mutter, die wegen uns da reingeraten war, nahm mir in dem Moment etwas von der Last, die ich in jener Nacht trug. Ob der Spaziergang von Vater und mir in den dunklen Straßen Hannovers vor oder nach der Polizei stattfand, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich auch nicht an alles, was wir besprachen. Nur, dass Vater Ruhe in die Situation brachte. Vermutlich sagte er Beschwichtigendes, wie, dass so etwas passieren könne, dass meine Mutter das nicht verstehe, weil sie selbst nie in einer solchen Situation gewesen sei. In Zukunft soll ich aufpassen, dass man mich nicht im Gesicht treffe. Meinen Kopf müsse ich um jeden Preis schützen. Besser sei es gar nicht, in solche Situationen zu geraten, aber einmal darin müsste ich zusehen, als Erster zuzuschlagen. Allerdings sei Gewalt nur die letzte Option. Besser sei es, wegzurennen, sich zu verstecken, Hilfe zu holen. Aber ja, er wisse, das gehe nicht immer. Ich erzählte Vater von meinem Plan, wenn diese verfluchte Nacht einmal vorbei war, die 5, die mich geschlagen hatten, zu finden und sie einen nach dem anderen abzustechen. Er hielt nicht dagegen, versuchte mir nichts auszureden, nickte nur. An seinen Kopf erinnere ich mich, seinen Kopf mit der grauen Schiebermütze im Laternenlicht der leeren Straßen, durch die wir nachts spazierten. Wie er nickte. Es gäbe Dinge, von denen könne er mich nicht abhalten, das wisse er. Und er werde hinter mir stehen, was ich auch tun würde. Nur sollte ich mit dem Kopf handeln, bewusst meinen Weg wählen. Wenn ich einen dieser Jungs wirklich töten würde, was bedeutete das für mein Leben? Der Junge wäre dann tot, weg. Der hätte mit dem Leben dann nichts mehr zu tun, aber meine Zukunft wäre zerstört. Wofür? Er, mein Vater, habe viele Fehler begangen. Einige, die sich nicht mehr beheben ließen und genug gelernt, um zu wissen, dass er mich vor meinen kaum bewahren könne. Auch wenn dies vielleicht der einzige Wunsch sei, den er noch habe. Alles, was er mir jetzt sagen könne, sei, dass ich mit dem Verstand handeln solle, heute, morgen und immer. Sollte ich aufstehen und nach allen Abwägungen mit der Ruhe des neuen Tages nach wie vor meine Rache ausführen wollen, ich bliebe sein Sohn. Es gehe ihm nicht darum, was ich täte, sondern, dass ich mir in meinem Handeln stets der Konsequenzen bewusst sei und diese dann auch trage. Die Straßen wurden fortan gefährlicher für mich. Seit der Anzeige bei der Polizei lauerten mir an allen Ecken Jugendliche auf, die mit den 5 befreundet waren, die mich angegriffen hatten. Auch nach den Sommerferien noch, nachdem wir in der Türkei waren, in Kırklareli, wo mein Vater 2 Schlaganfälle erlitt und mir nun nicht mehr helfen konnte und nie wieder würde helfen können, wenn ich mit geschwollenem Gesicht nach Hause kam. Ein Frosch ist vom Dach gefallen. Er hat sich den Schwanz gebrochen. Die Gendarmerie hat ihn fortgebracht, hat ihn auf einem Friedhof begraben, hat die folgenden Zeilen auf seinen Grabstein geschrieben. Ein Frosch ist vom Dach gefallen. Er hat sich den Schwanz gebrochen. Die Gendarmerie hat ihn fortgebracht, hat ihn auf einem Friedhof begraben, hat die folgenden Zeilen auf seinen Grabstein geschrieben. Ein Frosch ist vom Dach gefallen. Aufhören! Vater lachte. Das endet nie. Ein unendlicher Kreislauf. Ein Frosch ist vom Dach gefallen. Er hat sich den Schwanz gebrochen. Yunus, mein Junge, hat ein Frosch einen Schwanz? Ich weiß nicht. Wie? Hast du noch nie einen Frosch gesehen? Frösche haben keine Schwänze. Und doch bricht sich dieser Frosch von allen seinen zerbrechlichen Gliedmaßen nach dem Fall vom Dach nun gerade den einen Körperteil, den er gar nicht besitzt. Genial, oder? Schwanzlurche haben Schwänze. Frösche haben keine. Ich lach mich tot. Und das müssen wir uns jetzt bis ans Ende der Zeit anhören. Die Gendarmerie hat ihn fortgebracht. Als würde sich die Gendarmerie jemals um Frösche scheren. Was für eine wundervolle Welt, in der die Gendarmerie nichts weiter zu tun hat, als Frösche zu beerdigen. Gott, ich liebe das! Und folgende Zeilen stehen auf seinem Grabstein. Ein Frosch ist vom Dach gefallen. Was hat ein Frosch überhaupt auf einem Dach zu suchen? Er hat sich den Schwanz gebrochen. Ich halt's nicht aus! Die Gendarmerie hat ihn fortgebracht. Baba, hör endlich auf! Hat ihn auf einem Friedhof begraben. Hat die folgenden Zeilen auf seinen Grabstein geschrieben. Baba, ein Frosch ist vom Dach gefallen. Ich kann es nicht mehr hören. Er hat sich den Schwanz gebrochen. Den Schwanz, wie absurd. Die Gendarmerie hat ihn fortgebracht. Komm, mach du weiter. Ich will jetzt nicht. Hey, man schlägt seinem Baba nichts aus. Los! Die Gendarmerie hat ihn begraben. Auf seinen Grabstein hat er folgende Zeilen geschrieben. Sehr gut, und weiter. Ein Frosch ist vom Dach gefallen. Baba, bitte. Das Beste daran ist, dass es die Leute wahnsinnig macht. Denn sie halten Dinge nicht aus, die kein Ende finden. Ich liebe das. Er hat sich den Schwanz gebrochen. Mein Vater fiel, wie ein Mensch fällt im Weltraum. Mein Vater fiel, wie ein Mensch fällt im Weltraum. Wir hatten lange auf ihn gewartet. Mutter sagte, er sei in Mardin gewesen. Sie sagte, er habe lachend erzählt, dass er ein ganzes Blech Baklava gegessen hätte. Sie sagte, in Istanbul habe er abermals die Spur seiner Tochter verloren. Er sei erschöpft angekommen in Kuskalisse. Mit erschöpft meinte Mutter nicht die Schlaflosigkeit einer Nacht, sondern aller Nächte. Sie sagte, er sei nicht mehr getrieben gewesen, zum ersten Mal fähig zur Ruhe, bereit anzukommen. Sie sagte, wir haben lange auf deinen Vater gewartet. Wir waren Wochen vor Vater in Kiskalisse angekommen. Großvater Sinan und Tante Sema waren aus Ankara angereist. Großvater Sinan hatte weißes Haar und war schlank und ließ mich beim Armdrücken gewinnen. Sein Blick war hart, aber für mich hatte er ein watteweiches Lächeln. Eines der Cafés am Strand hieß Regencafé. Auf dem Dach spielten zwei Männer Gitarre, und ich hörte ihn manchmal zu. Am liebsten mochte ich das Lied über die Mittelmeerabende. Die Abende am Mittelmeer seien außergewöhnlich, insbesondere im Juli, wenn die Menschen außer sich gerieten vor Freude und Liebesrausch. Im Nachbarhaus wohnte ein Junge, der schon älter war und der sagte, er wisse, wie das gehe mit den Mädchen. An den Abenden flanierten wir Jüngeren mit ihm, dem Älteren, auf der Strandpromenade, damit er uns schulte. In jenem Sommer hatte ein Obstverkäufer auf einem Brachfeld, das bald Baugelände werden würde, ein schwarzes Zelt aufgestellt. Ich kann mich nicht erinnern, ob es das Zelt im Jahr darauf noch gab. Mutter hatte mir erklärt, dass das ein traditionelles Zelt aus der nomadischen Zeit der Yuriken war und dass es noch immer überall in Anatolien aufgestellt werde. Das Holz junger Bäume, deren Äste und Rinde entfernt wurden, hielt die Planen aus schwarzem Ziegenhaar. Die Zelte schützten vor Hitze und Kälte, vor Sonne, ebenso vor Regen und Schnee. Auch hielten sie, durch einen für Menschen kaum wahrnehmbaren Geruch des Ziegenhaars, Schädlinge und gefährliche Tiere fern, wie Schlangen und Skorpione. Wo wir kleine Dosen mit Gift gegen Käfer und Ameisen hinter Sofa und Sesseln aufstellten, warf der Obsthändler die Zeltplaner auf, um die Ware für die Passanten sichtbar zu halten und fürchtete keine Tiere. Schließlich kam mein Vater an. Er öffnete seinen Koffer im Wohnzimmer. Großvater lächelte auch für ihn watteweich. Ich weiß nicht mal, ob ich mich freute. Ich fand die Ankunft meines Vaters aufregend. Wenige Tage nach seiner Ankunft traf ich ihn zufällig vor unserem Haus. Ich schaute zu ihm auf. Die Krempe seiner weißen Fischermütze warf einen Schatten über Augen und Nase. Vater schwitzte. Er atmete durch den Mund. Ich begleitete ihn zum Zelt des Obst- und Gemüsehändlers. Die gelbe Erde des Bodens war festgetreten. Die Kühle im Zelt war erleichternd. Ich schaute mich um. Und Vater wählte die Melonen aus, indem er mit dem Finger auf sie zeigte. Dann hielt ich seinen Finger, seine Hand. Denn er fiel. Woran hattest du an jenem Morgen nach dem Aufstehen gedacht? Wann warst du aufgestanden? Wieder wie jeden Tag um 4 Uhr morgens? Hast du dir Kaffee gemacht, wie immer um 4 Uhr in der Früh? Weißt du, auch ich trinke ihn nachts. Sind wir zusammen losgelaufen oder habe ich dich auf der Straße getroffen? Vater fiel wie ein Mensch fällt im Weltraum, schwebend, langsam. Der Körper zum U geformt, die Hände und Beine fast parallel zueinander von sich gestreckt, zu mir gestreckt. Aber Vater war zu schwer für mich. Ich konnte ihn nicht halten. Ich versuchte es. Ich hielt seinen Arm. So rollte er langsam ab. Auf der Straße. Auf dem Boden. Ich hatte keine Angst. Ich war ruhig. Vater war es, glaube ich, auch. Ich hatte mich erschrocken, nicht so sehr über den Fall, sondern weil ich jetzt der Starke war, der Größere, und dieser Berg von Mann, wie Großvater Sinan ihn nannte, vor mir auf der Straße lag, sanft wie ein Baby, von Mutterhand in die Wiege gelegt. So hatte ich ihn hingelegt. War es ein Schreck? Es fühlte sich anders an. Ich kann es nicht mehr aufrufen. Es war ein Gefühl von Zuneigung. An der Ecke, an der das brachliegende Feld aufhörte und ein Jurykenzelt aus schwarzem Ziegenhaar aufgestellt war, standest du auf der Straße und schaltest einen Mann. Mein Vater stand in der Straße unseres Hauses, einige 100 Meter in Richtung Schnellstraße und Taurus. Er stritt mit einem Mann. Der hatte den Kopf gesenkt und ließ sich von meinem Vater vorhalten, was er falsch gemacht hatte. Ein junger Arbeiter, beauftragt, bezahlt von Vater, danach verschwunden, so dass der Auftrag, nämlich eine kleine, nur fußhohe Ziermauer, um den Garten herum zu errichten, unerfüllt geblieben war. Vor wem standest du? War es ein Arbeiter? Ein Tourist? Was passte dir nicht? Du warst wütend. Eine ursprüngliche Wut, die vielleicht vor Jahrhunderten verursacht worden war und die jetzt keine neue Ursache mehr brauchte, sich immer nur entlud, ohne einen Anlass, der jene Vehemenz gerechtfertigt hätte. Jahrelang habe auch ich diese Wut unter die Menschen getragen, auch meine nie unbegründet und doch bodenlos. Heute noch richtet sie sich manchmal auf in mir, wie ein Tier, das sich auf die Hinterbeine erhebt, das Fell aufstellt, die Augen aufreißt, ein Wolf, getrieben durch die Zeiten, unempfindlich gegenüber Hunger oder Hitze, bereit, alles herzugeben, zu zerstören, für nichts. Ich sah meinen Vater aus 20 oder 30 Meter Entfernung. Eben war ich am Haus vorbeigezogen, in dem die Jugendlichen wohnten, mit denen ich mich manchmal in unserer Straße traf, hatte sie dort aber nicht gesehen und nur aus Verlegenheit, damit es nicht so aussah, als wäre ich hinter unser Haus getreten, um zu schauen, was die anderen machen, lief ich nicht wieder zurück nach Hause, sondern weiter geradeaus in Richtung Taurus. Als hätte ich einen Auftrag, müsste etwas erledigen für meine Mutter. So war ich bis zur Schnellstraße gelangt, hatte sie aber nicht überquert, sondern war nach links gegangen und kehrte zurück zu unserem Haus. Da sah ich meinen Vater, einen hochgewachsenen Mann mit weißer Fischermütze. Nicht irgendein Mann, sondern jemand, mit dem ich zu tun hatte, der zu mir gehörte, mit dem ich verbunden war, auch wenn ich ihn seit der Ewigkeit eines angebrochenen Sommers nicht mehr gesehen hatte. Eine Verbindung, die ich sofort spürte, so unmittelbar, überraschend auch, tiefgehend, keiner Worte bedürfend, viel mehr als eine biologische Tatsache. Dieser Mann, der dort stand, den ich zufällig auf der Straße traf, dieser Mann, Er war mein Vater.